Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Ralf Füchs, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter vom Zentrum Liberale Moderne, eine Denkfabrik, die sich unter anderem mit der Zukunft der Demokratie auseinandersetzt. Hallo Herr Füchs, ich grüße Sie und alle, die uns hören.
Guten Tag, Frau Münkel.
Herr Füchs, Sie waren ja in den 90ern mal Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz in Bremen. Sie sind also der Stadt ziemlich verbunden. Glückwunsch zum Wiederaufstieg von Werder Bremen. Haben Sie ein bisschen gefeiert?
Ja, das war tatsächlich für mich so der beste Tag in den letzten 10 Wochen, seit der Krieg gegen die Ukraine begonnen hat. Und man wird ja so eine Leidenschaft nie los. Ich bin in den 70er Jahren nach Bremen gezogen, war ganz oft im Stadion, auch in den großen Jahren, als Werder fast auf Augenhöhe mit Bayern München gespielt hat. Und dann das Drama dieses Abstiegs und das Gefühl, der Verein kommt nicht mehr auf die Füße. Und jetzt die Wiederauferstehung, das ist super.
Also Fußball als Pflaster oder ein bisschen Normalität in diesen Zeiten?
Ja, das ist so die kleine Freude sagen in der großen Welt und auch eine Möglichkeit, mal richtig abzuschalten und sich auf die wichtigste Nebensache der Welt zu konzentrieren.
Ja, und wir,
wie Sepp Herberger sagte.
Wir sprechen hier natürlich heute nicht nur über die wichtigste Nebensache der Welt, sondern auch über viele andere Hauptsachen, würde ich sagen. Wir sprechen natürlich viel über Politik, machen gleich eine Nachlese der Wahl in Nordrhein-Westfalen. Und Sie als Grüne hatten ja dann gestern nicht nur beim Ergebnis von Werder Bremen was zu feiern, sondern wahrscheinlich auch beim Ergebnis der Grünen in Nordrhein-Westfalen. Schön, dass Sie zuhören. Nordrhein-Westfalen hat gewählt und die CDU hat abgeräumt. 35,7% der Stimmen hat sie erhalten. Fast 3 Prozentpunkte mehr sind das als bei der vergangenen Landtagswahl. Und die SPD, die hat ziemlich verloren, landet bei 26,7%. Und die Grünen, die haben ihr Ergebnis fast verdreifacht. Fast 12 Prozentpunkte mehr als beim letzten Mal. Sie sind jetzt bei 18,2%. Die Zahlen haben Sie ja sicherlich auch verfolgt, wo auch immer Sie uns zuhören. Und Sie haben sie auch verfolgt, Ralf Füchs. Er ist mein Gast heute Mittag. Er ist Mitglied bei den Grünen. Und ich habe nochmal nachgeschaut. Sie sind seit 1982 bei den Grünen und haben gestern getwittert, läuft für die neue Mitte. Sind die Grünen jetzt endgültig die neue Volkspartei aus Ihrer Sicht?
Sie haben zumindest das Potenzial, dazu auf Augenhöhe aufzuschließen mit der SPD und vielleicht sogar allalong mit der Union, wenn man mal die Wahlergebnisse unter den jüngeren Generationen zu Rate zieht. Das sind die Grünen bereits die stärkste Partei. Sie sind es fast überall in den Großstädten. Sie gewinnen Direktmandate. Also da verschiebt sich etwas. Und interessant ist, dass die Grünen jetzt in NRW fast gleichermaßen Wählerstimmen abgezogen haben von der SPD und von CDU und FDP. Ja, das heißt, sie ziehen tatsächlich aus allen politischen Himmelsrichtungen jetzt neue Wählerinnen und Wähler an sich. Und das war dieser etwas ironische, aber durchaus ernst gemeinte Satz mit der neuen Mitte.
Ja, und die Grünen werden jetzt zu Recht als Königsmacher bezeichnet. Wer regieren möchte in NRW, kommt nicht an ihnen drum, um sie drumherum, so ist es richtig. Und sie können natürlich auch selber entscheiden, ob sie in eine schwarz-grüne Koalition gehen wollen oder ob sie möglicherweise sogar doch in eine Ampel gehen mit SPD und FDP. Wenn Sie aber entscheiden, lassen Sie uns vielleicht mal ein Gedankenspiel wagen. Wenn Sie sich entscheiden, schwarz-grün zu machen, dann ist das ja keine leichte Rolle. In NRW lebt immerhin gut ein Fünftel der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger. Und wenn da eine andere Koalition dann sein sollte als auf Bundesebene, dürfte es nicht einfach für die Grünen werden, da zwischen Bundes- und Landespolitik hin und her zu schalten und hin und her gerissen zu sein, vielleicht sogar.
Es würde eher Ihre Position im Zentrum der bundesdeutschen Politik befördern, und zwar über den Bundesrat, ja, wo sie in ganz verschiedenen Konstellationen jetzt vertreten sind, über die Landesregierung. Schwarz-Grün ist sicher nicht die Wunschkonstellation, schon gar nicht der Grünen in Nordrhein-Westfalen, aber man kann ja Wahlergebnisse nicht einfach ignorieren. Es gibt zwar durchaus die arithmetische Möglichkeit einer Ampel, aber ob die FDP sich darauf tatsächlich einlassen wird, ich würde es ihr nicht raten. Es gibt die Möglichkeit einer großen Koalition. da heben schon alle vor Schreck die Hände. Also es spricht schon sehr viel dafür, dieses Wahlergebnis umzumünzen in eine schwarz-grüne Koalition. Und dann wird das ein interessantes Experiment, auch mit Blick auf den Bund. Es wäre ja nicht das erste und einzige Mal, dass die Grünen mit der Union regieren. Das
und
ist
Hessen
ja längst
machen
nicht
sie
mehr. Ja, es ist ja längst nicht mehr dieses alte Feindbild, ja, das absolute Gegensätze zwischen Grünen und CDU. Letztlich hängt es davon ab, wie weit die Union bei Koalitionsverhandlungen jetzt den Grünen entgegenkommt, vor allem in Sachen Energiewende und klimaneutrale Umbau unserer Ökonomie, was für NRW eine große Herausforderung ist. Es ist ja immer noch ein Chemie- und Stahlstandort, aber umso spannender könnte das werden.
Trotzdem ist dieses Ergebnis vielleicht mit angezogener Handbremse zu genießen, denn es haben ja nur 55,5% der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Also klar, das ist jetzt hier ein Ergebnis da, aber die Wahlbeteiligung in NRW war so niedrig wie noch nie. Und vor allem die SPD hat sehr viele Stimmen an die Nichtwählenden verloren, 300.000. Hat Sie das überrascht, gerade in diesen Zeiten, wo wir den Krieg in der Ukraine haben, wo wir gerade eigentlich immer noch in einer Pandemie stecken, dass da so wenig Menschen zur Urne gehen?
Ja, hat mich schon, ich würde sagen, besorgt. Ich bin eigentlich eher davon ausgegangen, dass wir in einer Phase der Repolitisierung sind. Aber offenbar war jetzt der Eindruck bei einem Teil der Bevölkerung in NRW, dass es nicht so drauf ankommt. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil ich glaube auch landespolitisch doch die Alternativen relativ klar sind. Aber das ist etwas, worüber man sich auf jeden Fall Gedanken machen muss, wenn fast die Hälfte der Wählerinnen und Wähler sich abmeldet aus der demokratischen Entscheidung. Und da sind die Wahlen zentral. Das frisst auch an der Legitimation der parlamentarischen Demokratie.
Ralf Füchs hier heute Mittag bei mir in der Sendung im Deutschlandfunk Kultur. Und wir bleiben gleich bei Nordrhein-Westfalen und schauen auf die bundespolitischen Reaktionen. Ich finde es ja immer ganz interessant zu schauen, welche Wendungen sich so einschleichen in die Berichterstattung, zum Beispiel nach Wahlen, in diesem Fall nach der NRW-Landtagswahl. Am Abend und heute wird diese Wahl oft als kleine Bundestagswahl bezeichnet. Und gerade wenn ein Begriff so oft verwendet wird, kann man ihn auch mal hinterfragen, finde ich. Ralf Füchs, was sagen Sie denn? War das gestern eine kleine Bundestagswahl?
Uff, also ich denke, es gibt keine Landtagswahl, in der nicht auch bundespolitische Entwicklungen, Themen, Trends eine Rolle spielen. Wie stark die jetzt in NRW tatsächlich waren, das würde ich mir nicht anmaßen zu beurteilen. Aber für mich ist zum Beispiel auffällig, dass die Parteien, die doch für eine sehr entschiedene Parteinahme für die Ukraine eintreten, in NRW zumindest dafür nicht abgestraft worden sind. Ich würde sagen, im Gegenteil. Das waren genau die, die auch zugelegt haben, während die Parteien, die jetzt eher eine pro-russische Position vertreten, wie die Linkspartei und die AfD, abgemeiert wurden. Das ist allerdings auch ein längerfristiger Trend, mal was Positives auch zu diesem Wahlergebnis jenseits des Erfolgs der Grünen, dass AfD und Linkspartei jetzt über die letzten, ich glaube, 7 Landtagswahlen verloren haben. Also diese Welle scheint gebrochen zu sein.
Und wir wollen mal auf die Reaktionen schauen, die hier im politischen Berlin so angefallen sind. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Katharina Hamberger ist jetzt hier bei mir im Studio und sie hat heute Vormittag die Statements und Reaktionen aus der Bundespolitik für uns verfolgt. Frau Hamberger, jetzt war gestern nicht zu klären, wer mit wem regieren wird. Rechnerisch haben wir ja gerade schon besprochen, da sind Schwarz-Grün und Ampel möglich. Hat sich da heute Morgen in den Pressestatements nochmal was anderes oder irgendwie eine Möglichkeit doch mehr abgezeichnet?
Jetzt fehlen uns dafür natürlich genau die Statements der beiden Parteien, die zumindest auch wichtig sind für diese Einschätzung, nämlich die der CDU und auch die der Grünen. Die kommen erst noch, aber wir haben die der FDP und der SPD. Und das ist ganz interessant, das zu hören, denn die FDP wäre ja für eine mögliche Ampel wichtig, obwohl sie so abgestraft worden ist. Und das war direkt einer der ersten Sätze von Herrn Stamp, also dem Spitzenkandidaten in NRW, dass man davon ausgeht, dass es eine schwarz-grüne Regierung geben wird, dass die CDU auch bereit ist, da einen hohen Preis dafür zu zahlen. Das würde ich so jetzt auch mal sehen. Und auch bei der SPD ein bisschen demütiger, als man das gestern gehört hat. Da trat der Kevin Kühnert, der Generalsekretär, sehr selbstbewusst auf und hat gesagt, man ist hier mit dem Ergebnis zufrieden und man geht jetzt davon aus, es werden Verhandlungen kommen und man forciert hier die Ampel. Das hat man ein bisschen zurückgenommen. Wahrscheinlich hat man auch gemerkt, dass es in der Kommunikation nicht ganz so klug war bei diesen Verlusten, dass man sagt, jetzt erstmal sollen CDU und Grüne miteinander verhandeln und dann schaut man weiter. Das ist ja auch völlig normal, dass diese Option auf jeden Fall mal offen bleibt, dass wenn tatsächlich es nicht für Schwarz-Grün reicht, was ja nicht völlig ausgeschlossen ist bei diesem linken Landesverband der Grünen in NRW, dass man dann eben nochmal versucht, möglicherweise eine Ampel zu bilden. Ausgeschlossen ist ja übrigens auch nicht die Große Koalition.
Das stimmt, die haben wir in der Aufzählung noch vergessen. Ralf Füchs, ich habe es trotzdem so wahrgenommen, dass CDU-Spitzenkandidat und wahrscheinlich eben auch alter neuer Ministerpräsident Hendrik Wüst deutliche Signale zu den Grünen gesendet hat, gestern am Abend auch direkt schon. Er hat unter anderem von Versöhnung von Klimaschutz und Industrieland gesprochen und der FDP-Spitzenkandidat Joachim Stamp wiederum, der hat heute Morgen sehr, sehr klar gesagt, eine Ampel wird es aus seiner Sicht nicht, sondern schwarz-grün. Ist also doch schon alles klar?
Alles klar, sicher nicht. Aber ich denke auch, dass der Trend in diese Richtung geht. Für die FDP wäre es extrem riskant, aus dieser Niederlagenposition jetzt in eine Ampel überzuwechseln, sozusagen als Funktionspartei. Sie wäre in der Ampel wahrscheinlich doch nur das fünfte oder dritte Rad am Wagen. Und für die Union spricht natürlich sehr viel dafür, auf die Grünen zuzugehen, weil im Grunde ist das auch im Bund ihre einzige realistische Regierungsoption. Wenn sie wieder zurück will an die Regierung im Bund, dann muss sie in der einen oder anderen Konstellation mit oder ohne FDP sich mit den Grünen arrangieren. Insofern wird da die Bereitschaft groß sein, den Grünen viel politische Konzession zu machen. Der Kernpunkt, denke ich, ist schon neben der Bildungspolitik, die ja im Grunde die einzige echte landespolitische Kompetenz ist, die übrig geblieben ist, der Ausbau erneuerbarer Energien, Kohleausstieg und ökologische Modernisierung des Industrielands Nordrhein-Westfalen.
Ich würde das auch so sehen, dass das für die FDP hochrisikoreich wäre, jetzt in eine Ampel zu gehen. Die wird es machen, wenn es gar nicht anders geht, würde ich sagen. Aber sie sagt ja auch selbst, sie hat es dann am Ende eben heute auch in dieser Wahlanalyse nicht geschafft, die eigenen Punkte noch mehr herauszustellen, die eigene Leistung innerhalb einer schwarz-gelben Regierung. Und wenn das schon nicht gelingt, wird es in der Ampel natürlich noch mal schwieriger. Man hat auch noch mal betont, dass es im Bund auch jetzt nicht zwingend die Wunschkonstellation war, sondern dass man eben immer gesehen hat, das ist eine Herausforderung und vor allem in der Konkurrenz zur CDU, CSU. Und das wäre natürlich dann im Land nicht anders. Also die FDP ist jetzt gerade erstmal mit sich selbst beschäftigt und der Frage, wie kann man die eigenen Inhalte besser transportieren, wie kann man sie besser rüberbringen. Ganz viel die Fragen der Kommunikation der eigenen Inhalte und das dann in nochmal einer Koalition, die man vielleicht gar nicht unbedingt will, das wäre tatsächlich gefährlich für diese Partei.
Vielen Dank, Katharina Hamberger, und danke, Ralf Füchs. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir haben es gerade schon festgestellt, die Sozialdemokraten sind total abgesackt bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. Und zwar auf einen Tiefstand von 26,7%. So schlecht war das SPD-Ergebnis in Nordrhein-Westfalen vorher noch nie. Ralf Füchs ist mein Gast heute Mittag. Er ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter beim Zentrum Liberale Moderne und kümmert sich um Fragen der Demokratie. Und Herr Füchs, was denken Sie? Die SPD konnte also anders als die Grünen nicht vom Schwung aus der Ampelkoalition im Bund profitieren. Hat Olaf Scholz da jetzt die Rechnung gekriegt für sein Zögern und Zaudern?
Wie weit das auch eine Rechnung an Olaf Scholz ist, die die Wählerinnen und Wähler da in NRW ausgestellt haben, will ich jetzt mal offen lassen. Aber richtig ist jedenfalls, dass die SPD nicht vom Kanzlerbonus profitieren konnte, also aus der Tatsache, dass sie im Bund regiert und den Kanzler stellt, hat sie keinen Rückenwind bekommen. Und das hat sicher auch mit der Performance von Olaf Scholz zu tun, dieses Hinhaltende seiner Politik, das nicht wirklich Klartext sprechen, selbst wenn er redet, was er ja relativ selten tut, beim Ukraine-Krieg sich nicht richtig zu erklären, was eigentlich das Ziel der deutschen Politik ist, ob es doch auf einen Kompromiss mit Russland rauslaufen soll oder ob die Ukraine so gestärkt werden muss, dass sie den russischen Angriff zurückschlagen kann. Generell würde ich sagen, dass der Trend jetzt nicht für die SPD spricht. Ja, die beiden großen Themen, der Krieg im Osten Europas und die damit verbundene Wende in der Sicherheitspolitik und der Klimawandel, das sind nicht unbedingt die Herzensthemen der SPD.
Und weiterhin bei mir im Studio ist Katharina Hamberger, Hauptstadtkorrespondentin bei uns. Frau Hamberger, wie sehen Sie das? Sie haben ja die Statements auch der SPD verfolgt, klang auch gerade schon an. Haben Sie da eine verwundete SPD gesehen?
Na, zumindest eine SPD, die jetzt mal drüber nachdenkt, schon, warum sie in Nordrhein-Westfalen auch nochmal so verloren hat. Ich habe es gerade vorhin schon gesagt, sie ist ein bisschen demütiger aufgetreten als gestern schon. Und man hat auch so das Gefühl, dass die SPD jetzt wirklich auch versucht, möglichst den Schaden vom eigenen Kanzler abzuwenden, also an dem jetzt keine Kritik zu üben. Man muss dazu sagen, die SPD hat in Nordrhein-Westfalen mit dem Kanzler plakatiert. Das ist höchst ungewöhnlich und auch sehr risikoreich, weil dann natürlich das Ergebnis mit dem Kanzler so oder so verbunden ist. Man hat es auch in der Pressekonferenz nochmal gehört, dass gesagt worden ist, dass eben das Thema Krieg, Ukraine-Krieg, aber auch steigende Lebenshaltungskosten, dass das große Themen waren, die in Nordrhein-Westfalen die Wahl auch beeinflusst haben. Also man hat wenig Selbstkritik gehört, was die Landesthemen betrifft, im Gegensatz zum Beispiel zur FDP, sondern man hat gesagt, da lag eben viel auch am Bund. Aber nicht an der Setzung der Themen im Bund, sondern vielmehr an der Kommunikation. Also, dass viel über Waffen geredet worden ist, aber viel zu wenig über die Lebenshaltungskosten, dass auch die Pakete, die die Bundesregierung jetzt auf den Weg bringt, dass die bei den Menschen noch gar nicht angekommen sind in der Kommunikation, dass sie nicht gemerkt haben, was wird denn da eigentlich gemacht? Und da sagt die SPD, das müssen wir in Zukunft besser kommunizieren, da müssen wir mehr bei den Menschen ankommen. Und das kann man natürlich vielleicht auch als kleinen Seitenhieb an den Bundeskanzler verstehen, der in seiner Kommunikation da vielleicht nicht immer so klar war oder vielleicht auch nicht die richtigen Schwerpunkte gesetzt hat.
Und Ralf Füchs, genau das hat mich gewundert, dass bestimmte Dinge nicht angekommen sind. Denn das wichtigste Thema für die Menschen in Nordrhein-Westfalen, wir haben es schon genannt, bei der Wahl waren eben unter anderem diese Preissteigerungen. Das Leben wird teurer. Und die Bundesregierung hat ja gerade ein Entlastungspaket auf den Weg gebracht. Das hat die Handschrift von allen drei Regierungsparteien. Da frage ich mich schon, warum kommt das dann nicht an, dass auch Olaf Scholz Regierungspartei was tut?
Ja, zum einen wirkt sich dieses Paket ja finanziell noch gar nicht richtig aus. Also das Geld ist noch nicht richtig angekommen bei der Bevölkerung, vor allem bei denen, die es wirklich dringend brauchen. Zum anderen glaube ich, dass es nicht reicht, wenn die SPD sich als Partei des sozialen Ausgleichs ins Zeug legt. Das ist natürlich ihre traditionelle Rolle. Aber wir sind in einer großen Umbruch Zeit, nicht nur, dass die ganze Frage europäischer Sicherheit jetzt neu aufgeworfen ist, ökologische Transformation, Digitalisierung. Die Welt verändert sich sehr schnell und da braucht es mehr an Orientierung. Und also wohin soll die Reise gehen, ja, mit unserer Gesellschaft? Wie behaupten wir unsere freiheitliche Ordnung und gleichzeitig unsere ökonomische Leistungsfähigkeit und soziale Teilhabe? Und da kommt relativ wenig bisher von der SPD.
Was ich interessant finde, ist, dass jetzt immer wieder die Situation von 2005 auch aufgerufen wird. Da war Gerhard Schröder Kanzler. Da gab es auch NRW-Landtagswahlen. Und der damalige Kanzler Gerhard Schröder, der hat immerhin am Tag der NRW-Wahl, bei dem eben die SPD auch nicht gut abgeschnitten hat, Neuwahlen auf Bundesebene ausgerufen. Diese Neuwahlen gab es dann auch. Er hat die Vertrauensfrage gestellt, eben auch direkt das angekündigt am Abend der NRW-Wahlen. Es gab diese Neuwahlen und dann wurde leider Angela Merkel Kanzlerin. Der Kern dieser Frage ist aber eben für mich dabei, muss Olaf Scholz da jetzt auf irgendeine Art Konsequenzen ziehen aus Ihrer Sicht, Herr Füchs?
Also ich würde die Dramatik jetzt nicht vergleichen, der NRW-Wahl 2005 und der, sagen, heutigen. Ich sehe nicht, dass wir schon an einem Punkt sind, wo sich die Kanzlerfrage stellt. Aber sicher stellt sich für die SPD wie für die FDP die Frage, wie sie sich in der Ampel besser profilieren kann, mit welchen Themen, mit welchen Botschaften, vielleicht auch mit einem personellen Wechsel in einigen Ministerien, deren Performance bisher nicht so überzeugend war. Also weiter so wäre ein schlechter Rat.
Ja, und das ist, also würde ich auch so sehen, dass man vielleicht doch schauen muss, wo kann man jetzt außer bei der Kommunikation bei den Sozialdemokraten was verändern. Also der klassische Weg ist das, was Herr Füchs gerade angesprochen hat, eine Kabinettsumbildung. Das ist etwas, was Markus Söder ja gerne nutzt, wenn es mal wieder nicht so läuft. Mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Aber er hat nun mal Minister oder beziehungsweise vor allem Ministerinnen, die in der Kritik stehen, allen voran die Verteidigungsministerinnen in den letzten Tagen. Das könnte natürlich auch nochmal zum SPD-Ergebnis beigetragen haben, dass die vergangene Woche so stark kritisiert worden ist, muss man sich sicher in der SPD überlegen, was macht man da. Lars Klingbeil, der Parteivorsitzende, hat heute noch gesagt, sie ist Verteidigungsministerin und sie bleibt Verteidigungsministerin. Also mal schauen, was der Kanzler draus macht. Und die FDP ist dann natürlich auch gefragt, mal genau hinzuschauen, was hat man eigentlich aus den Ministerien gemacht, als der Koalitionsvertrag unterschrieben worden ist? War vor allem bei den Grünen der Aufschrei ja wahnsinnig groß. Die FDP hat ja super viel bekommen, vor allem das wichtige Ministerium, das Verkehrsministerium. Und die FDP hat es bislang aber noch nicht geschafft, daraus wirklich was Schlagkräftiges zu machen. Also da muss man wirklich nochmal genau hinschauen, wie man andere Schlagzeilen produzieren kann, außer wir haben keine Schilder für ein Tempolimit und man darf kein Essen mehr fotografieren. Das ist natürlich für ein Verkehrsministerium nicht gerade das Beste. Also das sind Dinge, wo man sicher nochmal drüber nachdenken muss. Einfacher wird es, glaube ich, insgesamt in der Ampel nicht, weil einerseits die SPD geschwächt ist, die FDP geschwächt ist, die vor allem schauen wird jetzt, wie können wir unsere Themen nochmal voranbringen und gleichzeitig die Grünen so gut da stehen. Also da wird es sicher auch noch mal in der Dynamik ein bisschen rumpeln.
Katharina Hamberger und Ralf Füchs hier heute Mittag bei uns im Deutschlandfunk Kultur. PEN, das steht für Poets, Essayists, Novelists, also Dichter, Essayisten, Romanautoren. Und beim deutschen Teil dieser Schriftstellervereinigung PEN gibt es gerade ziemlich viel Stress. Am Wochenende ist der gerade erst wiedergewählte Präsident Denis Yücel überraschend zurückgetreten und es soll im Präsidium im Ton sehr unschön zugegangen sein. Im Kern ging es wohl um den Führungsstil, um Mobbingvorwürfe, um Beleidigungen und den Umgangston und auch die allgemeine Ausrichtung des PEN. Ralf Füchs, ich habe ja den Eindruck gehabt, dass da große Egos doch auch eine Rolle spielen, die da was zu klären haben und die ein bisschen verdecken, dass man tatsächlich drüber nachdenken könnte, wie man eine Schriftstellervereinigung in Zukunft zum Beispiel diverser aufstellt oder zum Beispiel so aufstellt, dass vielleicht auch die, die noch nichts davon gehört haben, besser wissen, was der PEN eigentlich macht. Wie geht's Ihnen da?
Also ich muss gestehen, ich habe den PEN jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so intensiv verfolgt, außer dass ich mit gewisser Freude zur Kenntnis genommen hatte, dass Denis Yücel jetzt PEN-Präsident ist, weil ich dachte, oh, das ist ein Signal, jünger, multikultureller, ein bisschen näher an der bundesdeutschen Wirklichkeit, nicht mehr so eine vor allem Altherren-Vereinigung. Und das ist jetzt am Wochenende doch wieder etwas getrübt worden, diese Erwartung.
Und wir haben heute Morgen in der Redaktionssitzung festgestellt, dass, dass wir da drauf schauen können, dass uns aber eigentlich sogar mehr interessiert, was da an Fragen dranhängt. Also zum Beispiel die Frage, wie auch Streit dazu führen kann, dass bestimmte Themen auch in der Öffentlichkeit ankommen und diskutiert werden. Und in diesem Zusammenhang fällt ja ganz oft das Wort Intellektuelle oder Intellektueller, die eben die Debatte prägen, die bestimmte Aspekte mit einbringen, die sich auch streiten. Würden Sie sich selbst als Intellektueller bezeichnen, Herr Füchs?
Oh, das ist ein Titel, den man sich nicht selbst verleiht. Davor habe ich auch eine gewisse Ehrfurcht. Ich war ja in meinem Leben vieles gleichzeitig, habe immer versucht, ein bisschen auch in der theoretischen Debatte mitzuhalten, habe in der Politik mitgemischt, habe auch viel Management gemacht. Das sind andere Berufener, sich mit diesem Titel zu schmücken. Aber richtig ist, dass es auf Stimmen ankommt, die mit einer gewissen wissenschaftlichen, ich würde sagen sogar geistigen Autorität sich in die öffentliche politische Debatte einmischen und da ein paar Orientierungen vermitteln.
Und das machen Sie ja mit dem Zentrum Liberale Moderne, mit Ihrer Denkfabrik. Und Sie haben ja vor kurzem einen offenen Brief auch verfasst, als Reaktion auf den offenen Brief, der von Alice Schwarzer initiiert worden war. Da ging es eben darum, dass Alice Schwarzer gesagt hat, Frieden schaffen mit Waffen geht nicht. Das ist jetzt sehr zusammengedampft. Und Sie haben sich dagegen gestellt. Und ich war beeindruckt, diese offenen Briefe, die wurden tagelang diskutiert. Es gab sehr, sehr viele Reaktionen, auch bei uns im Programm und auch auf unser Programm. Und das hat zum Teil sogar dazu geführt, dass Menschen, die diesen ersten Brief von Alice Schwarzer unterzeichnet haben, sich dann wieder ein bisschen zurückgezogen haben. Also die Schriftstellerin Katja Langemüller zum Beispiel hatte ursprünglich unterzeichnet und hat sich dann davon distanziert, zumindest von einem Teil dieses Briefes. Eigentlich ist das ja genau das, was total gut ist. Drüber reden, nochmal nachdenken, möglicherweise eine Meinung auch anpassen. Also ist doch eigentlich die Debatte ziemlich gesund, oder was denken Sie?
Ja, sie ist vor allem notwendig. Allerdings darf man ihre Wirkung auch nicht überschätzen. Ja, das Feuilleton hat nur begrenzten Einfluss auf politische Entscheidungen. Und wenn man die Politik der Bundesregierung, vor allem des Kanzleramts, betrachtet, dann haben diese ganzen Debatten bisher sehr wenig bewirkt. Ja, eine Beschleunigung von Waffenlieferungen, eine entschiedenere Haltung auch gegenüber Putin. Ich glaube, man darf das nicht überschätzen. Es gibt viel Öffentlichkeit und es erregt die Gemüter. Das ist auch wichtig für die politische Meinungsbildung in der Republik. Aber politische Entscheidungen orientieren sich nicht unbedingt nach intellektuellen Debatten.
Aber wenn Sie so argumentieren, dann müsste es ja das Zentrum Liberale Moderne eigentlich gar nicht geben, weil dann wäre die Debatte ja doch nicht so wichtig. Und Sie sagen, es hat ja gar keinen Effekt.
Also ich glaube, langfristig hat das schon einen Effekt. Ja, wie sich die öffentliche Meinung formiert, das hat dann auch Rückwirkungen auf politische Entscheidungen. Und wir versuchen ja nicht nur mit Debattenbeiträgen die Meinungsbildung zu beeinflussen, sondern auch wirklich mit viel direkter politischer Kommunikation mit Abgeordneten bis hin in die Regierung hinein. Welche Wirkung das dann am Ende hat, ist schwer messbar.
Ralf Füchs, heute Mittag hier im Deutschlandfunk Kultur, und er gibt ein bisschen Einblick in seine Art der Lobbyarbeit, so nenne ich es jetzt mal. Heute befassen sich die Parlamente in Finnland und Schweden mit dem möglichen NATO-Beitritt der beiden Länder. In Schweden wird heute sogar schon die Zustimmung erwartet. Und wenn ich da ein bisschen zurückdenke, da kommt mir der Satz vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron in den Kopf: Die NATO sei hirntot, das hat er mal gesagt. Mhm. Aber Stand heute würde ich sagen, die NATO ist alles andere als hirntot, sondern wiederbelebt, oder Ralf Füchs?
Kann man so sagen, dass Putin der NATO neues Leben und neuen Sinn eingehaucht hat und dass jetzt zwei Länder, die auf eine jahrzehntelange Tradition von Bündnisfreiheit zurückblicken, sich entschieden haben, der NATO beizutreten, ist auch ein Erfolg seiner Politik.
Ja, ich muss sagen, das gibt mir schon Hoffnung, gerade wenn ich zum Beispiel lese, dass im Parlament von Finnland 150 Wortmeldungen geplant sind, um eben nochmal darüber zu diskutieren. Und das ist der Grund, dass eben auch heute am Montag in Finnland zumindest noch nicht mit einer Abstimmung zu rechnen ist. Und die Zustimmung gilt aber als Formsache. Diese Hoffnung mischt sich aber auch Bauchkrummel. Sie haben gerade Putin als Atemeinhaucher erwähnt. Aus Russland kommt trotzdem weiterhin sehr scharfe Kritik an diesem Schritt. Klar kann man sagen, Verhandlungen mit Russland ist nur bis zu einem gewissen Punkt möglich. Und dieser Punkt ist lange überschritten. Aber das Bauchkrummeln, fühlen Sie das auch?
Verhandlungen mit Russland sind weiterhin nötig. Aber sie müssen aus einer Position der Stärke geführt werden. Und dazu gehört auch die militärische Stärke. Es ist ja nicht so, dass die NATO Russland militärisch bedrohen würde. Das ist ja ein Propagandamythos des Kremls, der in Deutschland gerne nachgekaut wird. Aber es ist ja völlig undenkbar, dass sich in der NATO eine politische Mehrheit finden würde, Russland anzugreifen, von ihren militärischen Fähigkeiten ganz abgesehen. Die NATO begrenzt den Zugriff Russlands auf seine Nachbarschaft. Und das ist das, worüber Putin und Co. Erbost sind. Ja? Man schränkt damit den militärischen Zugriff und auch den politischen Druck Russlands auf seine Nachbarländer ein. Und das ist genau der Grund, weshalb Schweden und Finnland beitreten wollen, weil sie realisiert haben, dass in Russland eine revanchistische Politik im Gang ist, also eine Politik, die auf Revision der europäischen Nachkriegsordnung und auch auf Revision von Grenzen zielt. Und dagegen muss man sich mit militärischer Abschreckung wappnen. Insofern finde ich das einen richtigen Schritt.
Sie haben eben von militärischer Stärke gesprochen. Oft wird jetzt auch eben von einer sehr großen Einigkeit gesprochen, die NATO da ausstrahlt. Ein Land schert da aus, die Türkei. Auch schon seit einiger Zeit gibt es von Erdogan die Verlautbarung, dass er noch nicht so sicher ist, ob er ratifizieren wird, dass eben die beiden Länder da beitreten dürfen. Das gibt ihm natürlich die Möglichkeit, eigene Ziele durchzusetzen und eine Verhandlungsposition zu nutzen, die er hat. Er weiß eben auch, dass seine Position des Landes unverzichtbar ist. Aber in einer solchen Situation eigene Ziele durchsetzen zu wollen, ist mindestens egoistisch und dann eben doch eine Gefahr für diese militärische Stärke, oder was denken Sie?
Ja, die Türkei ist tatsächlich ein ausgesprochen kritisches Mitglied der NATO. Kritisch im Sinne von nicht verlässlich, aber auch mit Blick auf die innere Entwicklung. Die NATO ist ja eigentlich eine Sicherheitsallianz von Demokratien. Und das ist schon ein Problem, wenn ein Land wie die Türkei von seiner politischen Führung immer stärker auf einen autoritären Kurs geführt wird, mit massiven Menschenrechtsverletzungen, mit Einschränkungen von Pressefreiheit, Unterdrückung der Kurden. Und umgekehrt nutzt Erdogan jetzt diese Beitrittsverhandlungen, um seine Interessen, wie Sie richtig sagen, durchzusetzen. Also kann auch sagen, er versucht, die NATO zu erpressen. Auch mit Blick auf die Behandlung des kurdischen Exils in Schweden und Finnland. Aber ich hoffe, dass es doch gelingt, da einen Konsens zu finden. Es ist eine schwierige Gratwanderung. Wie geht man um mit einem solchen Land? Gilt ja auch für die Europäische Union. Die Türkei ist immer noch Beitrittskandidat, obwohl sie sich immer weiter entfernt, jedenfalls die politische Führung, von den demokratischen und rechtsstaatlichen Anforderungen der EU.
Ralf Füchs, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter vom Zentrum Liberale Moderne, ist gerade noch bei mir in der Sendung zu Besuch. Herr Füchs, Sie sind gleich auf dem Weg nach Brüssel. Und ich habe ja vorhin mal frech das, was Sie tun, bezeichnet als Lobbyarbeit. Sind Sie da auch auf dem Weg, Lobbyarbeit zu machen auf Ihre Art in Brüssel?
Also mit dem Begriff Lobby kann ich mich gar nicht anfreunden, da würde ich entschieden widersprechen. Wir arbeiten ja nicht auf fremde Rechnung und für fremde Interessen, sondern wir verfolgen unsere eigene politische Agenda und handeln in eigener Verantwortung.
Vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken, Herr Füchs.
Gerne.